Werde CEO deines Lebens. Der T-Talk mit Oliver Hermann und Kai Schrader.
Unser heutiger Gast ist ein renommierter Autor, Sprecher und Coach, der sich auf die Themen persönliche Entwicklung, Kommunikation und Motivation spezialisiert hat. Mit seinen japanischen Wurzeln und seiner deutschen Erziehung bringt er eine einzigartige Perspektive in seine Arbeit und diesen Podcast ein. Nach seinem Studium der Kommunikationswissenschaften und Psychologie begann er als Coach und Trainer zu arbeiten und gründete bereits in jungen Jahren sein erstes Coaching-Unternehmen. Seine praxisnahen und inspirierenden Ansätze haben ihm schnell einen Namen gemacht. Er hat mehrere Bücher veröffentlicht, darunter die Kunst der Selbstmotivation und Kommunikation für Gewinner, die sich großer Beliebtheit erfreuen. Heute sprechen wir mit ihm unter anderem über sein neuestes Buch, Das Geheimnis der kleinen Dinge und was das mit Ikigai zu tun hat. Er ist bekannt für seine klaren und umsetzbaren Techniken, die Menschen dabei helfen, ihr volles Potenzial zu entfalten. Dazu hält er regelmäßig Vorträge und Workshops und hat bereits Tausende von Menschen inspiriert. Seine Methoden basieren auf wissenschaftlichen Erkenntnissen und sind darauf ausgelegt, direkt im Alltag angewendet zu werden. Herzlich willkommen im T-Talk, Motoki Ton. Schön, dass du heute bei uns bist.
Cool, danke für die Einladung. Freue mich, dich, Oliver, kennenzulernen und Kai hier wiederzusehen, nachdem wir uns zuletzt auch analog gesehen haben, ganz in persona. Schön, bei euch zu sein in diesem tollen Podcast, den ich auch schon länger jetzt verfolgt habe.
Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Motoki, wir haben deine japanischen Wurzeln und das Aufwachsen in einer deutschen Umgebung andererseits deine Erziehung und deine persönliche Entwicklung geprägt.
Oh ja, oh, da haben wir 2 Stunden für Zeit, oder? Da war viel. Ich wurde jetzt gerade nochmal darauf angesprochen, auf eine Geschichte, glaube ich, die sich meine Freunde gemerkt haben, dass es bei uns zu Hause im Prinzip immer 2 Kühlschränke gibt, bis heute. Und ich war gerade gestern Abend nochmal mit meinen Kindern bei meiner Mutter und es ist immer noch so, es gibt 2 Kühlschränke. Ich glaube auch einfach, um die Sachen zu sortieren, es gab immer Deutsch und Japanisch. Also es gibt tatsächlich die Mettwurst oder sowas, ne, und den deutschen Käse. Und es gibt einfach so eine Abteilung, die war immer sehr japanisch. Und ich glaube, das ist so ein bisschen stellvertretend für mein Leben auch. Ich glaube, es gab Dinge, die ich jetzt auch in der späten Reflexion nochmal merke, die meine Mutter mitgegeben hat zum Beispiel. Die ist Japanerin, meine Mutter. Die sehe ich jetzt, wenn ich zum Beispiel japanische Kultur studiere, merke ich, das kommt eher aus der japanischen Kultur. Das können Dinge sein, die vielleicht viele, die jetzt zuhören, mit fernöstlich in Verbindung bringen. Aber in Japan gibt es auch sowas wie Gambate-Kultur. Jeder Mensch, der so ein bisschen Manga, Anime kennt, kennt dieses Wort Ganbatte. Das heißt so im Englischen get yourself together, ne? Also streng dich an. Ja. Und es gibt aber auch Dinge, die sind einfach deutsch, merke ich. Und es gibt Dinge, die deutsch-japanisch zusammen wunderbar funktionieren, wie zum Beispiel Zeitverständnis, Verbindlichkeit, Pünktlichkeit. Das sind Dinge, die wir, glaube ich, mit deutsch und japanischer Freundschaft gut miteinander teilen. Und wenn man dann mal in Länder wie Portugal ist oder in anderen Ländern sozusagen, Brasilien, also Portugal kann ich selber drüber erzählen, merkt man ein ganz anderes Zeitverständnis. Wunderbar, wie ich finde, aber für Japanerinnen eine richtige Herausforderung.
Und wo sind die Stellen, an denen jetzt im deutsch-japanischen Verhältnis vielleicht eher die Spannungspunkte zu entdecken wären? Also du hattest gerade eben die Gemeinsamkeiten betont. Wo wären die Spannungspunkte? Warum braucht es 2 Kühlschränke?
Ja, zum einen ist es ganz gut, ein paar Dinge zu trennen. Also man sagt Japanerinnen auch nach, sie haben immer eine beste koreanische Freundin. Und von der bekommt man das Kimchi, das kommt ja aus Korea. Und das braucht schon einen eigenen Kühlschrank, weil sonst alle anderen Lebensmittel davon vereinnahmt werden, von diesen Gerüchen und Dingen. Und ich würde sagen, kulturell gesprochen, ich merke immer, wenn ich in Japan sein darf, denke ich, ah, deswegen fühle ich mich komisch in Deutschland. Und andersrum gibt es natürlich in Japan auch Dinge, die finde ich komisch und da wünschte ich mir so manche deutsche Kultur. Nimm mal ein konkretes Beispiel. Ich glaube, wie wir mit Abstand, Nähe und Distanz und Höflichkeit umgehen. Ich schätze das sehr in Japan. Man kennt auch diese Bilder, wo sich Menschen ganz unaufgeregt anstellen und alles so ganz sorgsam in die sehr volle Bahn hineingeht noch und was da auch alles noch hineingeht. Aber eben ganz entspannt in so L-Zeichen eigentlich an der U-Bahn oder an der Metro. Ohne Aufregung, ohne ganz viel Gerangel mit Ellbogen. Und das erlebe ich in Deutschland manchmal anders. Das erlebe ich schon morgens bei meinem Lieblingsbäcker anders, wenn ich rechts und links manchmal überholt werde, während ich mir so die Auslage noch anschaue. Und in Japan hat man doch nochmal so ein wir fragen, woher kann ich und solche Dinge. Und ich glaube auch in Japan, was ich auch sehr oft gehört habe in meinem Leben, ist, wir sagen schon zu allen möglichen gerne mal Sumimasen, also so eigentlich eine Form von Entschuldigung. Entschuldigung, dass ich hier auf diesem Gehweg unterwegs bin und dir den Raum hier nehme, sozusagen. Also wir sind schon sehr häufig in diesem Sumimasen. Das hört man etliche Male am Tag. Und ich glaube, da in Deutschland, das wird ein bisschen als Schwäche ausgelegt, wenn wir uns zu häufig entschuldigen, zum Beispiel. Habe ich oft auch in der Firma oft gehört. Also auch im Corporate-Kontext habe ich das öfter gehört. Du musst dich hier dafür nicht entschuldigen. Und dieses Sumimasen ist bei uns immer auf den Lippen eigentlich. Ja.
Ich kann mich an ein Erlebnis, für mich beeindruckendes Erlebnis in Japan erinnern, als ich im Zug saß und neben mir ein komplett wildfremder Fahrgast sein Portemonnaie und sein Handy hat liegen gelassen. Und ist einfach mal weggegangen. Und nicht für 2 Minuten, nicht für 5 Minuten, sondern für eine halbe Stunde. Ja, also du lachst. Es war beeindruckend für mich, ja. Also, wow. Und ich sah nicht japanisch aus.
Ja, also es ist schon ein sehr sicheres Land, darf man auch sagen. Es gibt natürlich dort auch zum Beispiel mafiöse Strukturen und auch nicht gute Strukturen. Aber man darf sich sehr sicher fühlen in diesem Land. Man bekommt eigentlich immer Hilfe auch angeboten. Und zugleich habe ich ein Gespräch mit jemandem aus Portugal gerade, jüngste Erinnerung. Die war in Deutschland und ich habe sie natürlich gefragt, wie das so war für sie. Und ich bin fast vom Stuhl gefallen. Sie sagte, die Menschen nur freundlich in Deutschland. Sie war so in Nürnberg und München unterwegs, ja. Das Essen super phänomenal, also fast nur Brezeln und Nürnberger Bratwürstchen und so fand sie ganz toll. Und die Verkehrsmittel, die öffentliche Bahn und das war alles so on time, sagte sie. Und da dachte ich mir, das sind Dinge, die wir in Deutschland selbst von uns nicht so viel hören. Aber da hat man nochmal diese kulturellen Unterschiede gemerkt. Ja. Aber ihr wisst auch, wenn ich hier manchmal in Deutschland mit der Bahn unterwegs bin, ich wünsche mir manchmal japanische Verhältnisse. Und diese Geschichten sind ja auch legendär. Ne? Ja. Ja.
Du hast ja Kommunikationswissenschaften und Psychologie studiert. Was war für dich der Antreiber, genau das zu studieren?
Dann muss ich dich, Oliver, tatsächlich fast enttäuschen. Das ist mir so auf den Lippen. Das ist mein Sumimasen. Tatsächlich habe ich Rechtswissenschaften studiert, 2 Examina dort gemacht und wollte aber nie richtiger Anwalt werden. Aber jetzt kommt das Interessante. Ich habe mein Leben lang mich mit Kommunikation beschäftigt. Darf da tatsächlich auch dozieren, daher kann vielleicht dieser Dreher kommen im Bereich der Kommunikation und mache gerade sehr viel Fortbildung, würde ich sagen, in der Psychologie bis hin zu der immer wieder kommenden Frage, möchte ich das auch nochmal studieren? Und da mache ich immer einen Reality-Check mit mir. Aber ich mache gerade sehr viel Fortbildung, zum Beispiel in narrativer Psychologie zum Beispiel. Also ich habe Hang dahin, aber eigentlich gelernt, will ich nur richtig stellen, habe ich Rechtswissenschaften und dachte, damit kann man ja mal alles werden. Ich hatte nie vor, Anwalt zu werden. Und tatsächlich war das fast so ein Schwarz-Weiß-Schwenk bei mir. Ich hatte erst Informatik begonnen, mit großer Leidenschaft für Technik und Computer bauen, basteln, programmieren, rumhacken damals. Und musste aber merken, dass damals, 1992, das Informatik-Mathe-Studium eigentlich 99,9% Mathe war. Und das hat mich dann zum Vordiplom Tschüss sagen lassen. Und ich habe mir einen Studiengang gewünscht und gewählt. Und Psychologie hat ja auch Statistik, wo Mathe gar nicht vorkommt. Und das war Rechtswissenschaften. Und ich dachte, ich habe mich umgehört, habe Interviews geführt und habe gehört, das ist eine gute Basis, um vieles zu werden. Habe mir Sendungen angeschaut. Alfred Biolek ist Jurist, ne? Und andere Menschen in der Politik oder sonst wie im Management. Und dachte ich, Jura kann eine gute Basis sein. Das habe ich dann gemacht. Ja.
Gut, da müsste ich mich bei dir jetzt entschuldigen, nicht umgekehrt. Aber gutes Reframing. Ich meine, du bist ja dadurch, dass du die Praxis gelernt hast von der Pike auf, sowohl was Kommunikation angeht, als auch was Psychologie angeht. Es muss nicht immer der Abschluss da hinten draufstehen, damit am vorne das Studieren rauskommt.
Absolut.
Wie hast du das damals für dich abgewägt, die Rechtswissenschaften zu verlassen und dich anderen Wegen zu öffnen?
Mich hat interessiert, wie Unternehmen, glaube ich, funktionieren. Und bin dann in die Unternehmenswelt hineingekommen. Und das war so kurz vor neuer Markt, sag ich mal, Anteilen. Also kurz vor dieser Zeit, zu der in jeder Zeitung eigentlich zu jeder Zeit, zu jeder Person ja auch über die Telekom-Aktie zum Beispiel so, ne, gesprochen wurde. Also vor dieser Zeit. Und durfte dann unheimlich viel machen. Kai, ich durfte dann wirklich viel im Bereich, sag ich mal, Corporate M&A. Ich durfte Aktien auf den neuen Markt werfen, ne? Kataloge. Ich hatte Leute am Tisch sitzen, wenn ich damals gewusst hätte, was die alle pro Stunde fakturieren, ne? Die Wirtschaftsprüfer und die Anwälte. Also ich durfte sehr viel lernen in den ersten Jahren. Und das war noch, würde ich sagen, zu 40-50% auch juristisch, aber schon stark in der Kommunikation, also Marktkommunikation zum Beispiel. Und ich durfte dann sehr, sehr viele Jahre so als Vorstandsreferent einfach lernen in allen Bereichen, wo man mich quasi im guten Sinne reingeworfen hat. Lernte auch, dass ganz viel mit Kommunikation zu tun hat. Und durfte dann sogar in sowas wie Strategien oder so mitarbeiten, um zu merken, die scheitern meistens auch an Kommunikation oder Veränderungsdingen. Und das hat mich dann so richtig, richtig interessiert, sodass ich da sehr tief, glaube ich, eingestiegen bin und dann irgendwann aus dieser Unternehmenswelt nach 10 Jahren raus mit eigenen Agenturen unterwegs, um dann zum Beispiel für solche Dinge eher kognitiv, würde ich sagen, Kommunikationskonzepte und solche Dinge, Vorhaben zu schreiben. Immer mehr mit der Fragestellung auch, was sind das für Werte und Kulturdinge, die manchmal auch unserer Strategie im Wege stehen. Also warum hört keiner auf uns hier oben sozusagen in den Boardrooms? Warum macht keiner mit? Und das hat mich immer mehr in diese Kommunikationskulturecke gebracht. Da durften wir, glaube ich, auch viel für tolle Unternehmen was machen. Bis hin zu, dass ich mich wirklich schlussendlich irgendwann gefragt habe, was ändert eigentlich wirklich die Art und Weise, wie Menschen miteinander umgehen und kommunizieren? Also wirklich in auch Teams und Keimzellen, wo die Kultur so richtig gelebt wird. Und das hat mich sogar auch zu unserem Gemeinsamkeit zu Search Inside Yourself gebracht, ganz investigativ. Also wie lässt sich Unternehmenskultur auch verändern, also nachhaltig verändern? Und ich sehe das immer im Zusammenhang Kommunikation und Kultur. Und da würde ich sagen, fühle ich mich sehr zu Hause. Und ich bin eigentlich im Nachhinein froh, dieser juristischen Pfad etwas verlassen zu dürfen sozusagen, ne, der für mich auch ein paar Stellen trocken war. Aber ich habe ihn nie als trocken erlebt. Ich durfte immer tolle Projekte machen. Ja, ich durfte immer eigentlich Projekte machen, die sehr viel Inhalt hatten und die damals auch echt innovativ und neu waren. Das war wirklich für mich, ich hatte wirklich ein Vorrecht, ganz vielen Stellen lernen zu dürfen. Ja.
Du sagst, du hast als Vorstandsreferent gearbeitet, durftest in unterschiedlichste Bereiche reinschnuppern und hast immer wieder gemerkt, Kommunikation ist mit einer der grundlegendsten Schlüssel dafür, dass Dinge funktionieren. So habe ich dich gerade verstanden. Mhm. Und bist danach in die Selbstständigkeit gegangen mit deiner eigenen Agentur. Welche Schwerpunkte hast du für dich gesetzt, vielleicht auch basierend auf dem, was du in der Zeit davor gelernt hast? Ich habe verstanden, die Agentur hatte schon auch den Schwerpunkt Kommunikation. Mhm. Worauf habt ihr euch da genau spezialisiert? Welche Learnings konntest du einfließen lassen?
Also wir durften sehr, sehr viel Design, auch Kommunikationsdesign machen. Und das dürfen wir bis heute auch machen. Aber dass das manchmal losgelöst von den inhaltlichen Entwicklungen sozusagen, ne, von den Konzepten, von den Strategien, dass das nur eine Schönmacherei ist. Und dass auf der anderen Seite schöne Konzepte und Strategien, wenn es nicht wirklich durchgängig mit der Kommunikation verbunden ist, dass es dann auch wiederum runterfallen kann. Oder dass was Tolles erarbeitet wird, ein ganz tolles Rahmenprogramm für Veränderungen, es wird nicht ausreichend kommuniziert zum Beispiel. Und deswegen hatten wir uns eigentlich vorgenommen zu sagen, wir verbinden das einfach. Also warum soll nicht Strategie, Konzept und der Inhalt, der dann auch geformt wird, zusammengehen? Und den Inhalt, den wissen wir ja noch gar nicht. Der Inhalt kann ja auch sein, das kann ein Designobjekt sein, das ist auch zu der Zeit passiert. Das kann eine klassische kommunikative Kampagne intern sein. Das kann aber auch ein Seminar oder etwas Interaktives sein sozusagen. Das kann auch ein Beteiligungsprogramm sein und solche Dinge. Und ich glaube, da haben wir sehr, sehr stark schon damals auf so Beteiligungskonzepte gesetzt. Wir haben sehr, sehr viel Design schon gedacht, bevor Design Thinking so on vogue ging und haben immer versucht, sehr inklusiv zu arbeiten. Und jemand sagte auch mal, ja, mit dem Namen Lumen, ihr kümmert euch schon auch manchmal um das Unsichtbare, das, was wir übersehen. Und da schauen wir drauf. Und ich glaube, das war ein Schlüssel. Ich glaube, viele Kreativ- oder Designagenturen sagen auch, wir machen auch Strategie, aber dann geht es zum Beispiel um Werbe-, Vermarktungsstrategien. Wir waren immer im Inneren. Deswegen ist viele unserer Arbeit auch gar nicht so sichtbar, weil natürlich das interne Unternehmensmaßnahmen zum Beispiel waren. Und vielleicht nur das anschließend, merke ich, dass das vielleicht auch manchmal geglückt ist, dass wenn ich das gemerkt habe, dass das wirklich in die Sprache übergegangen ist. Deswegen diese sprachliche, wenn wir Unternehmenskultur als Sprache und Grammatik der Organisation verstehen, wenn Menschen Dinge angenommen haben und sagen, hey, wollen wir doch dran arbeiten. Dann war es nicht nur ein Poster, eine Kampagne, dann war es nicht nur eine kluge Strategie, die auf dem Papier steht, sondern es ist wirklich ins Leben gekommen. Das war uns immer wichtig.
Du hattest gerade eben von dem Unsichtbaren gesprochen, das ihr sichtbar gemacht habt. Ich finde das eine total spannende Idee. Welche Sensoren braucht es da, um dieses Unsichtbare erstmal zu erspüren, zu bemerken? Weil es ist ja erstmal nicht direkt sichtbar, und dann besprechbar zu machen.
Also eigentlich, es ist kein so großes Geheimnis. Ich glaube, wir nehmen uns einfach Zeit für Hinhören, sozusagen auch Hinhören, wirklich als tiefes Hinhören. was wir vielleicht heute durch Formen wie von Otto Schama so, ne, so ganz tiefes Hören sozusagen, würde ich schon sagen, da haben wir uns schon rangewagt. Wir haben das manchmal auch zum Programm gemacht, dass wirklich Oberste sozusagen von einer Organisation, die Veränderung wollten, das wirklich als Programm gesagt haben, ich bin jetzt heute hier, um zu hören und zu lernen. Und ich glaube, technisch würde man sagen, vielleicht so ein bisschen appreciative inquiry, also wirklich dieses ermutigende, wertschätzende Hinhören und natürlich dann auch das Sichtbarmachen. Und ich sage immer, es gibt so ein paar klassische Stellen, die in Organisationen sehr, sehr viel hören, multiplikatorische Stellen. Das sind oftmals sehr, sehr vernachlässigte Funktionen, wie zum Beispiel, ich sag mal, Assistenzfunktionen in der klassischen Unternehmensaufbau. Ja, also so Schaltstellen, die nicht typischerweise zum Workshop, zum Strategieworkshop eingeladen werden. Und wenn man dort aber hinhört, erfährt man so wahnsinnig viel über wie die Dinge hier laufen. Das ist für uns auch Kultur, ne? Wie wir die Dinge hier machen. Und das dann zu beschreiben, aufzunehmen, sehr narrativhaft, würde ich sagen. Das war vor 10 Jahren noch sehr früh. Und daraus vielleicht sogar eine Erzählung zu schreiben, die dann weitergetragen werden kann. Also, dass wir uns überflüssig machen können und sagen können, das ist eigentlich eure Erzählung, eure Geschichte. Und die unterstützt eure Strategie, die jetzt erstmal sehr kopflastig ist, ne, was wir alles gesehen haben mit 18 Funktionalstrategien, Excel-Tapeten und sonst was. Aber wenn ihr das nicht erzählt, dann hört euch da keiner bei der 17. Strategie mehr zu. Ja. Und das macht auch keinen Sinn. Also, wir haben, glaube ich, immer schon sehr normativ gearbeitet. Schlussendlich irgendwann die Frage, welche Werte zeigen sich darin auch, die jetzt schon gelebt werden und die noch angestrebt werden. Und dann die Frage zu unterstützen, wie kommen wir dahin? Und da ist dann am Ende wieder Kommunikationsschlüssel. Wir hören gerne an ungewöhnlichen Orten hin. Wir laufen echt, also auch bei großen Firmen, die wirklich Herstellungsgelände haben, ne, laufen wir etliche Meter. Und wenn ich so einen interessanten Container, weißt du, wo noch die Musik läuft und so, und wo auch so ein paar komische Poster an der Wand hängen, dann gehe ich da echt gerne rein in den Container und höre auch dahin. Ich will wissen, was ist da los? Wie reden die über das Unternehmen, was da gerade passiert? Und was verstehen die? Ja. Und das mit einflechten zu lassen. Ja.
Ich habe verstanden, ihr legt sehr viel Wert darauf, mit unterschiedlichsten Menschen zu sprechen und wirklich auch darauf zu achten, dass ihr keine Positionen auslasst, wenn ihr solche Kommunikationsdesigns vornehmt. In dem Kontext sprichst du von tiefem Hinhören, von appreciated Zuhören. Was genau meinst du damit und wie unterscheidet sich das von normalem Hinhören, was auch immer das ist?
Ich habe das Gefühl, dass ihr mir hier schon sehr tief hört. Also ich glaube, es hat schon was mit einer gewissen Exklusivität zu tun. Das heißt, wenn ich der Hörende bin, dann ist für mich ein Wert, erstmal zum Beispiel nicht zu unterbrechen und wahrzunehmen, je nach Methodik und je nach Auffassung auch erstmal bewertungsfrei einfach wahrzunehmen. Manchmal sind ja auch gerade in Worten, die ich wähle, ist ja sehr viel Kraft, oder ich wähle ein Wort sehr bewusst oder ich wähle es auch unbewusst, aber es sagt sehr viel. Warum habe ich so ein Wort gewählt? Ich glaube, heute würde ich es noch näher beschreiben mit Time to Think, ist zum Beispiel eine Methode von Nancy Klein, die hat so 10 Komponenten, ich sage mal 10 Gebote für gutes Hinhören aufgestellt. Und da ist auf jeden Fall das Versprechen, sich nicht zu unterbrechen. Das ermöglicht dem Gegenüber sehr freies Denken. Und ihr schaut mich jetzt ja auch an und Nancy Klein würde euch sagen, dieses Zuhören, was ihr gerade mir schenkt, ist erstmal für mich auch ein Geschenk. Das zweite ist, sie hat dieses schöne Wort, was uns jetzt sehr häufig begegnet, generativ benutzt damals schon. Es ist eigentlich generativer Natur. Die Aufmerksamkeit unseres Gegenübers ermöglicht mir, diese Gedanken zu entfalten, die ich gerade entfalten darf in diesem Raum. Das baut dann so einen Raum auf und jetzt kommen noch mehrere Komponenten dazu und ich glaube, es sind auch Räume von Sicherheit hoffentlich, Räume, die vertrauensvoll sind und Räume, in denen ich endlich mal Zeit habe. Es hat schon was Supervisorisches. Manche Menschen sagen ja auch, das tat jetzt einfach mal gut auch, das benennen zu dürfen.
Ich habe mal den Spruch gehört, eben zuhören, um zu verstehen und nicht zuhören, um zu antworten. Weil ganz viele der Konversationen, die Tag ein, Tag ausgehen und die sich dann auch anders anhören und anfühlen, sind eben, ich höre zu, um ganz schnell meine Antwort zu präsentieren. Ja. Und das ist eben nicht genau die Qualität, die du gerade eben beschrieben hast. Also für mich hat sich gerade eben schon so ein Raum aufgebaut, als du diese Worte da so bewusst gewählt hast. Das hatte schon ein Stück weit was Magisches.
Mindful Moment. Hand aufs Herz. Wie oft praktizierst du das Geschenk des wirklichen, wertschätzenden Zuhörens? Also nicht nur zuhören, um zu antworten, sondern zuzuhören, um zu verstehen? Vielleicht magst du bei einem deiner nächsten Gespräche ja einfach mal dieses wertschätzende Zuhören üben. Folgende Gedanken können dir dabei helfen. Sei ganz da, also ohne Ablenkung durch Handy und Co. Während dein Gegenüber mit dir spricht, fokussiere auf das Verstehen wollen, achte auf die Wortwahl und das, was dein Gegenüber damit ausdrücken möchte. Und zu guter Letzt stelle auch gerne neugierige Rückfragen. So kann aus Zuhören vielleicht sogar ein Hinhören werden.
Ich würde gerne zu einem Themenblock kommen, der auch dein neues Buch beschäftigt, und zwar Ikigai. Mhm. Und das Buch heißt ja Das Geheimnis der kleinen Dinge. Mhm. Hilf uns mal bitte, was einmal das Geheimnis der kleinen Dinge mit Ikigai zu tun hat, und dann vielleicht für diejenigen, denen Ikigai jetzt noch nicht sagt, was dürfen wir uns darunter vorstellen?
Ich mache immer zwei Unterschiede. Also entweder du hast Ikigai noch nie gehört, dann würde ich das natürlich jetzt gerne auch erläutern. Oder du hast Ikigai schon mal gesehen oder gehört. Also jeder, der jetzt dieses Wort googelt, der oder sie sieht wahrscheinlich sehr viele vierkreisige Diagramme mit vier Fragen. Oder irgendwann im Internet wurde dieses Diagramm, das eigentlich Proposito ist und aus Spanien kommt, das ist eigentlich sozusagen spanischer Natur, könnte man sagen, nicht japanischer Natur, mit Ikigai überschrieben. Und deswegen glauben alle, dass das Ikigai sei. Das ist aber ein Riesenmissverständnis. Also wenn du jetzt eine Japanerin, Japaner das zeigst und sagst, hier, das ist Ikigai, dann werden die mit dem Kopf schütteln oder auch sehr höflich, wahrscheinlich freundlich lächeln. Damit kann ich jetzt gar nichts anfangen und das dabei gut sein lassen. Ja, und das wahre Wort Ikigai heißt eigentlich Leben und Wert. Also was macht das Leben wertvoll? Und das ist eigentlich das wahre Ikigai. Es hat nichts mit vier Fragen zu tun. Da können wir auch nochmal drüber reden, über die vier Fragen. Da gibt es schon eine kleine Teilmenge, eine kleine Überschneidung vielleicht, wenn es ums Berufliche geht. Aber erstmal ist das gesamte Leben gemeint. Also jeder Moment, ja.
Du sprichst darüber, was das Leben wertvoll macht. Welche Erkenntnisse durftest du da über dieses Studium des Ikigai für dich generieren? Und wie hat sich das vielleicht auch nochmal unterschieden, wenn du deine Mom und deinen Dad in der Retrospektive so wahrnimmst, wie die ein lebenswertes Leben für sich definieren?
Also ich glaube, für mich ist die große Einladung selber, dieses Ikigai, ich finde es auch wie eine Einladung, wirklich, dass es die kleinsten Dinge sein können im Leben, die unser Leben lebenswert machen. Nur wir geben denen nicht immer die Aufmerksamkeit, weil sie einfach so durchrauschen. Und wenn ich jetzt euch fragen würde, hey, denkt doch mal in die letzten 12, 24 Stunden oder so, ja. Was waren so ganz kleine Momente, Begegnungen? Vielleicht war da ein Wort oder ein Blick, oder ihr wart ganz alleine und hattet kurz Zeit in der Natur, oder ihr seid irgendwo spazieren gegangen, zur Arbeit gefahren oder was auch immer passiert ist. Und so ein kleiner Moment, wo man fast droht, dass man ihn übersieht, wo man fast Gefahr läuft, in ein, zwei Tagen hat man ihn vielleicht schon vergessen, der ist so ganz flüchtig. Aber wenn wir uns den nochmal in Besinnung holen, sozusagen, wenn man uns den nochmal hervorholt ins Bewusstsein und sagt, wow, was ist da eigentlich passiert? Diese kleine Begegnung mit den Nachbarn heute Morgen beim Rausgehen, beim Packen der Sachen bei mir. Dann sind es doch die Momente, die uns sehr, sehr viel Wert bringen können. Und davon handelt für mich Ikigai, das ist eine These. Ein anderer Autor, Ken Moggi, der ja seit ewigen Tagen auf Bestsellerliste Platz 1 ist in Spiegel-Bestsellerliste, Kenshiro Moggi, sehr humoristischer Autor, sagt, es kann aber auch der Nobelpreis sein, es kann auch natürlich das Große sein. Ja, er würde sagen, hört nicht nur auf Motoki, nicht nur die kleinsten Dinge, sondern auch die ganz großen Dinge können es auch sein. Der Drei-Sterne-Titel sozusagen, den hat er zum Beispiel als Beispiel von einem Sushi-Koch. Und für mich ist das so, in dieser Zeit, wo wir so viele Informationen ja haben und auch nicht nur positive Informationen, ist das echt ein Geschenk, weil ich glaube, meine These wäre, dass wir selbst in den herausforderndsten Zeiten manchmal diese kleinen Dinge haben. Einfach manchmal, als du diese Ankommensminute gemacht hast, dafür war ich so dankbar. Einfach mal diesem Atem nachspielen. Also sehr, sehr, sehr simple Dinge, die uns zur Verfügung stehen. Die sind dann sehr demokratisierend. Man muss dafür nicht reich sein. Und tatsächlich, wenn wir jetzt einsteigen würden, die Forschung sagt sogar auch, dass diese Dinge ja durchaus genau die Faktoren sind, die uns nachhaltig glücklich oder Wohlbefinden bescheren. Nicht die großen Dinge, nicht die Zugewinne, sondern die kleinen Dinge.
Wie erkenne ich diese kleinen Dinge? Also was unterscheidet jetzt ein kleines Ding, das sozusagen das Leben lebenswert macht, in dem Ikigai-Sinne, von einem kleinen Ding, das ja vielleicht nicht so relevant jetzt ist. Sind das Emotionen, die damit ausgelöst werden oder verbunden werden? Was ist es?
Ah, super Frage. Ich würde sagen, drei Dinge. Erstmal du ganz persönlich sagst, was das für ein Moment ist. Also nur du weißt es. Und es ist sogar ein guter Hinweis. Es ist ein super Hinweis, wenn eigentlich das nur für dich Sinn ergibt. Deswegen kann Ikigai auch sein, das sind gar nicht die Dinge, für die du belohnt wirst oder bezahlt wirst oder die anderen an dir toll finden, sondern die machen nur für dich Sinn. Es können verrückte Freuden sein oder Dinge, die wir als Kind eigentlich streng genommen gemacht haben, aber die uns so einen Wert geben. Ich habe als Beispiel, dass ich irgendwann tatsächlich ein Drachenflugzeug von meinem Sohn aus dem Baum holen musste und dann Baum hochgeklettert bin und gemerkt habe, das habe ich als Kind sehr gerne gemacht. Von Bäumen von oben auf die Welt runterschauen. Und die Menschen sind im Park unter mir vorbeigegangen. Und ich habe gemerkt, niemand bemerkt das ja. Weil niemand guckt nach oben. Ja, ich sitze am Baum und kann diese Welt beobachten. Und das macht erstmal nur für mich Sinn. Das ist total subjektiv. Das finde ich ganz schön. Und dann genau, wie du gesagt hast, auf jeden Fall darf ein Gefühl mit einhergehen. Tatsächlich hat eine Forscherin, die für uns im Westen ganz unbekannt ist, Mieko Kamiya, die hat das in den 60er Jahren sehr stark, also in der Nachkriegszeit, in einem modernen Japan erforscht, als Frau, sehr emanzipiert. Und sie sagt, es gibt eine Quelle deines Ikigais, das kann ein Mensch sein, das kann die Beziehung sein, das kann die Natur sein, das kann das Klavierspielen sein oder was auch immer du als Quelle siehst. Und es gibt ein Ikigai-Gefühl, eine Emotion sozusagen, aber eher eine Art mentale Wahrnehmung. Sie hat sogar gesagt, das vergleiche ich mit, was Viktor Frankl den Sinn des Sinns nennt. Wenn wir also Sinn erleben. Sie hat Viktor Frankl gelesen, ganz viele westliche Literatur gelesen, hat hier auch gelebt in Europa kurz und sagt, es geht ein Gefühl mit einher. Also Ikigai, es gibt eine Quelle, das kann nach Ken Moggi, sagt er, auf den Kaffee am Morgen sein, ja. Das kann das Gespräch mit euch jetzt sein als Resonanz. Und das Gefühl ist gerade, ich fühle mich gerade ganz wach, auch aktiviert und freudig auf jeden Fall.
Das heißt, das Ikigai ist dann nicht ein Ding oder ein Etwas, sondern es kann verschiedene Facetten, verschiedene Ausprägungen haben. Es können verschiedene Quellen sein, die dann sozusagen das Leben lebenswert machen, um mit dem Begriff zu bleiben. Das heißt, diese Suche nach dem Sinn des Lebens, Purpose suchen, Neuhochdeutsch, das ist eigentlich ein bisschen irreführend, weil es suggeriert immer, das ist das eine Ding, das eine Etwas.
Und das macht fürchterlich Druck. Und das sagen mir auch viele, die zu uns in die Seminare kommen, die sagen, oh, ist das gut. Gerade merke ich so in dieser agilen Welt, Agilisten haben mir das neulich berichtet, wir sind so voll mit Methoden und jetzt endlich mal, erstens ist dieses Diagramm gar nicht japanisch, ja, ist ja auch mal schön, ein Diagramm zum Wegwerfen. Nein, das kann man auch für berufliche Zwecke noch nutzen. Es gibt nicht diesen einen Punkt in der Mitte des Diagrammes, den ich unbedingt finden muss. Stell dir mal vor, den findest du nicht. Wie geht's dir dann? Was das für ein Druck auch aufbaut. Ich muss jetzt unbedingt hier Purpose finden und entwickeln. Und Ken Moggi, wie gesagt, er ist sehr humoristisch, eigentlich Neurowissenschaftler, würde sagen, ich habe 5000 Ikigai-Quellen, Oliver. Und in Japan ist so eine Übertreibung, das macht man sehr dezent. Man sagt auch, wir haben 8 Millionen Götter. Also Gott ist überall. In der Natur, in jedem Blatt, überall. Und dein Ikigai kannst du am besten erstens finden. Und du findest es über Ikigai-Momente. Die Einladung ist bei uns immer ganz praktisch, die auch mal aufzuschreiben, ins Bewusstsein zu holen. Dadurch werden sie nochmal wertvoll, weil wir ihnen Wert geben und Raum geben. Ich kann dafür dankbar werden, zum Beispiel in der Folge. Ich kann sogar Danke sagen. Ich bin vielleicht beim nächsten Mal mit dem Nachbarn, sage ich, hey, ich finde es eigentlich total cool, dass wir hier in diesem Haus wohnen und ab und zu ineinander laufen und ne, der ist Fußballer, ja, und darüber sprechen können oder ja, über all diese Dinge. Und genau, aber selbst wenn ich es für mich behalte, es sind halt doch diese kleinen Resonanzdinge, die ich finde, die wichtig sind und die uns gut tun.
Ich möchte jetzt nochmal ganz kurz auf einiges eingehen, weil du sagtest gerade sehr, sehr viel. Also ich habe verstanden, Motoki, du hast das ganze Ikigai-Thema für mich so eingeleitet, dass ich da ganz viel Achtsamkeit herausgehört habe, Mindfulness. Also viel Verständnis und Präsenz für den jeweiligen Moment, der uns dann auch dabei hilft, überhaupt in der Lage zu sein, diese kleinen Dinge auch wahrzunehmen und ihnen unsere Aufmerksamkeit schenken zu können. Tatsächlich wäre das gleich eine der nächsten Fragen dann auch, was ist da der Unterschied zwischen Ikigai und Achtsamkeit? In welchem Verhältnis stehen diese beiden, nennt es jetzt einfach mal Philosophien oder Begrifflichkeiten? Dann würde ich dich natürlich auch noch bitten, und ich leite es gleich nochmal an, die drei Dinge zu Ende zu bringen. Du sagtest, das Ding Nummer eins ist, nur du weißt es. Da interessiert uns natürlich noch, was ist Nummer zwei und was ist Nummer drei. Vielleicht fangen wir erstmal bei den beiden Fragen an. Also Mindfulness, Achtsamkeit und Ikigai, Zusammenspiel, Relevanz und dann die fehlenden zwei Dinge noch.
Ja, sehr gut. Ach, schön. Also ich würde sagen, die gute Nachricht für alle, die sagen, ach, mit dieser Achtsamkeit, ne, ich liebe schon, wenn mein Tag so richtig durchrauscht. Dann ist die Einladung vom Ikigai, glaube ich, am Ende des Tages, sich einfach diese Zeit zu nehmen und nochmal zu reflektieren, was war denn da? Also eine sehr reflektive Praxis zu nutzen. Und ich würde sagen, was viele vielleicht aus Achtsamkeitspraxis kennen, ist auch ein Dankbarkeitstagebuch zum Beispiel zu führen. Und das ist auch gut, aber ich würde sagen, Ikigai geht immer an die Selbstwirksamkeit. Also bei Ikigai schließt sich immer die Frage an, was war jetzt dein Anteil daran? Na, selbst wenn ich nachts bei mir rausgehe und den Sternenhimmel sehe und total überwältigt bin, und das ist für mich so ein Ikigai-Moment plötzlich und ich habe so eine Ehrfurcht, die ich spüre, ist eher mein Anteil, dass ich mir erlaube, diese Zeit zu nehmen, dass ich dafür wachsam bin, ne? Nicht auf mein Handy schaue, sondern nach oben schaue mal, ne? Und solche Dinge. Und natürlich führt das mehr dazu, dass ich präsenter, bewusster werde für das, was wirklich Bedeutung haben kann. Und zum Beispiel Ken Moggi ist gut und da hat er sein Buch mit aufgehört, er hat ein tolles Buch über Ikigai geschrieben. Dann ist er nochmal spazieren gegangen in Tokio und hat überlegt, irgendwie müsste es praktischer werden. Hat er noch zwei Seiten geschrieben und hat fünf Säulen beschrieben. Und mein Buch fängt genau dahinter an, sozusagen, wie können wir das jetzt noch praktischer machen. Eine Säule ist im Hier und Jetzt sein. Also es hilft uns tatsächlich im Hier und Jetzt sein, um Ikigai zu spüren. Und wenn das am Ende des Tages mal ist, wirklich mal im Hier und Jetzt zu sein, nicht im Plan, nicht in der Vergangenheit, nicht in der Bewältigung, sondern im Hier und Jetzt, was ist noch wichtig vom Tag geblieben? Aber auch Rückbesinnung. Genau. Und deswegen würde ich sagen, es ist viel Achtsamkeit drin. Es ist aber auch mehr, weil es tatsächlich geht, ich sehe eher eine große Nähe zur von Viktor Frankl begründeten Logotherapie. Was ist wertvoll in meinem Leben? Es führt mich eben zu Quellen. Und er sagte auch eigentlich, also er kannte natürlich dieses westliche Diagramm nicht, diese vier Kreise. Ich glaube, er würde sagen heute, Sinn erleben wir nicht, wenn wir einen vier Kreise ausfüllen auf dem Blatt Papier und so Purpose suchen, sondern Sinn verwirklicht sich im Moment, wenn Werte sich verwirklichen. Wir erleben Sinn durch Werteverwirklichung. Und dafür ist es hilfreich, wenn ich um meine Werte weiß. Und es ist, glaube ich, sehr hilfreich für uns, wenn wir das spüren und auch mal bemerken. Und das ist eine gewisse Form von Achtsamkeit.
Mindful Moment. Das ist doch der perfekte Moment, um einmal kurz innezuhalten. Motoki sagte gerade, dass Ikigai nicht nur die Achtsamkeit für den jetzigen Moment ist, sondern auch das Besinnen auf Selbstwirksamkeit, Werterfüllung und Präsenz. Wie wäre das nur für einen kurzen Moment genau jetzt? Erlaube dir einmal für einen Moment ganz hier, ganz präsent zu sein. Und auch deine Aufmerksamkeit ganz darauf zu richten, was du zu diesem Moment positiv beigetragen hast. Beispielsweise dir die Zeit zu nehmen, diesen Podcast zu lauschen. Und wahrzunehmen, zu erforschen, auf welcher deiner Werte du damit aktiv einzahlst. Und wie sich das wohl gerade jetzt für dich in deinem Körper anfühlt. Genau.
Ich habe verstanden, Achtsamkeit scheint so etwas wie so eine Art grundsätzliches Fundament zu sein, um sich selbst dahingehend so aufzustellen, dass man ausreichend Perspektive für die kleinen Dinge hat, ausreichend Gewahrsein hat, diese auch wirklich direkt wahrzunehmen und auch gewisse Emotionen zu spüren, die damit einhergehen können. Wie du sagtest, dass du dich freust, auf dem Baum zu sein und dich freust, den Drachen runterholen zu dürfen, anstatt das Ganze als Bürde anzusehen, weil du vielleicht gerade keine E-Mail versenden kannst, die vielleicht noch raus muss, ja, und weil du dein Handy mitgenommen hast in den Park. Du hast darüber gesprochen, wie wichtig es ist, sich seiner eigenen Werte gewahr zu sein und dass ein Leben gemäß der eigenen Werte offensichtlich einen sehr hohen Beitrag auf das Thema Sinnfindung und Lebenszufriedenheit hat. Hilf uns noch mal ganz kurz die drei Dinge. Du sagtest, drei Dinge, für die man dankbar sein kann, die das Leben lebenswert machen dürfen, sind einerseits Dinge, die du nur selbst weißt, über die nur du weißt. Und was noch?
Genau, es dürfen auf jeden Fall Dinge sein, die nur für dich Sinn machen. Das ist höchst subjektiv, muss ich sagen, ist das Erste. Das Weitere ist, es kann fürchterlich klein sein und deswegen ist es auch etwas, was vielleicht nur du bemerkst. Ja, es kann fast so sein, dass du es übersiehst oder dass du es schon bald wieder vergessen hast. Deswegen kannst du es ins Bewusstsein haben. Und das Dritte war, es geht in der Regel mit einer Emotion her. Also für all die, die sich in die Emotionsforschung oder da bewegen müssen, somatischer Marker, ne? Antonio Damasio hätte, glaube ich, seine Freude dran. Also dann, wenn wir was spüren, das bleibt uns deswegen auch in Erinnerung. Und Miko Kami als die Begründerin von Ikigai, was das Leben lebenswert macht, so 1966 veröffentlicht, hat gesagt, wir haben eine Quelle. Im Moment bemerken wir das vielleicht. Oder manchmal aber auch, wenn der Tag vorbeirauscht, jetzt heute im 21. Jahrhundert, vielleicht erst am Abend. Und wir haben eine Emotion dazu. Ein Ikigai kann ein Gefühl. Also das Ding ist super, super, super subjektiv. Ja, es kann nur für dich Sinn machen. Es kann ganz, ganz, ganz klein sein. Das Dritte ist, es wird immer mit einer Emotion einhergehen.
Und das Ganze kann sich quasi durch kleine Wahrnehmungen über den Tag hinweg speisen, kann aber eben auch daraus gespeist werden, dass wir ein sehr werteorientiertes Leben führen.
Ja. Als Beispiel, was ist jetzt damit möglich? Man könnte ja sagen, ist ja schön. Zum einen, ich glaube, ein sehr sinngeleitetes Leben. Wenn ich schon Purpose suche, dann kann ich auch mein Leben danach ausrichten. Wir haben zum Beispiel eine Übung im Buch und jetzt hat mir jemand geschrieben, die macht das als Vorbereitung für die nächste Woche. Da gucken wir nach all den möglichen Stressquellen in deinem Leben. Das ist jetzt keine neue Übung für viele, ne? Welche Stressquellen davon sind in deiner Sphäre, deiner Kontrolle, welche außerhalb. Aber dann verbinden wir die mit Ikigai-Quellen. Und dann passiert was ganz Interessantes, weil da machen plötzlich Dinge Sinn, die du auf dich nimmst. Den Stress, den du hier und da erlebst, wenn der Stress einen Sinn bekommt, das sagt auch die moderne Stressforschung, dann haben wir ein ganz anderes Verhältnis zu diesem Stressor, zu dieser Stressquelle.
Kannst du dafür ein Beispiel geben, wann Stress Sinn machen kann?
Auf jeden Fall. Also ich habe mich total bemüht, vielleicht war es nah am Stress sozusagen, hier pünktlich zu sein und bin durch den Wiesbadener Frankfurter Verkehr hierher gekommen. Und es hat sich total gelohnt, weil ich wusste mit euch, das wird ein interessantes Gespräch, wo möglicherweise, und das zeigt sich jetzt ja auch, vieles, was mir wertvoll ist, einen Raum kriegt, einen Resonanzraum. Das kann aber auch sein, dass jemand ein Studium gerade macht, eine Ausbildung macht. Ja. Und möglicherweise ist das eigentliche Ziel ja nicht, fertig zu werden, sondern zum Beispiel, ich möchte eigentlich Menschen helfen oder Menschen begleiten. Wenn ich zum Beispiel diese Interviews, die wir angesprochen haben, möchte im Gesundheitsbereich mal im Krankenhaus, sagen mir alle zu der Frage der Digitalisierung, erstens, Herr Thon, wer hat denn die eigentlich bestellt, die Digitalisierung? Und zweitens, ich wollte eigentlich mit Menschen arbeiten, nicht mit Computern den ganzen Tag reden. Ja, also warum tue ich mir so ein Medizin-Pflegestudium oder eine Ausbildung denn an? Die ist sehr stressig. Aber wenn das höhere Ziel der Wert eigentlich ist, ich möchte Menschen begleiten, Menschen helfen, dann macht dieser Wert natürlich unter all diesem Stress oder über all diesem Stress, der kann mir Sinn geben und Kraft geben, der kann mich resilienter tatsächlich machen. Auch wenn es mal nicht gut läuft, wenn ich mal einen Rückschlag habe in so einer Geschichte. Und es kann mich immer wieder besinnen. Also auch vielleicht wieder in so eine Achtsamkeit führen, Besinnung in dem Sinne, das ist total doof gerade, wie das hier läuft mit meinen pubertären Kids oder sowas. Ja, keine Logik, kein Sinn erstmal erkennbar. Aber ich kann natürlich mal innehalten und mich überlegen, was sind da eigentlich noch für tiefere Werte. Und deswegen, glaube ich, ist Ikigai ein Hilfsmittel, um Sinn und Werte bewusster zu leben.
Kurze Zwischenfrage, weil es mich gerade brennend interessiert. Bei diesem Stress, ob das auch physiologisch messbar ist, ob dieser Stress dann andere hormonelle Konsequenzen hat, sage ich mal, wenn ich eben einen Sinn darin betrachte. Also wird da weniger Cortisol ausgeschüttet oder diese Marker, die mit Stress einhergehen, sind die dann reduziert?
Genau, da können wir einen kurzen Ausflug machen. Das ist eine super Frage. Und ich würde sagen, eine der modernsten Stressforscherinnen, die Stressforschung ist auch immer weiblicher geworden, das finde ich ganz toll, Kelly McGonigal, würde sogar sagen, Oliver, es entscheidet sogar zwischen Leben und Tod. Also große Studien zeigen, früher wurde angenommen, ich kann nicht viel gegen Stress machen. Hans Selye hat gesagt, hey, wir alle haben Stress, nur die Toten haben keinen Stress. Hat er in seinen Forschungen herausgefunden, es geht um die Art und Weise, wie wir damit umgehen, quasi fast mechanisch. Und sie würde heute sagen, es ist die Art und Weise, wie wir auf den Stress schauen. Mein Verhältnis, sehe ich darin Sinn. Weil eine schwere Erkrankung ist eine schwere Erkrankung. Aber sie kann dann unterscheiden, auch in Studien, die Art und Weise, wie wir auch mental damit umgegangen sind, mit diesem Stress, macht einen großen Unterschied, wie am Ende dieser Stress dann, du hast Cortisol angesprochen, also sehr hoher Stresslevel zum Beispiel, für uns gesundheitsschädlich wird oder sogar in ihren Beispielen sogar tödlich. Oder ob ich einen gesunden Umgang damit bekomme. Und deswegen sagt sie auch, versuch nicht mehr gerade in diesem modernen Leben alle Stresspunkte in deinem Leben zu beseitigen. Das wird dir niemals gelingen in diesem modernen Leben mehr. Aber stattdessen jage lieber einem Sinn hinterher. Chase Meaning, sagt sie. Ja.
Wenn wir das mal auf die Kindererziehung übertragen, ich versuche es so ein bisschen alltagstauglicher zu machen. Es ist morgens um 7, du hast eine Stunde, beide Kids müssen in die Schule, in den Kindergarten, es gilt Frühstück zu machen, Ranzen zu packen, whatever. Alles ist laut, alles ist hektisch, alles ist hochgradig stressig in dem Moment. Und du musst das quasi eine Stunde lang covern und das im besten Falle mit einer gewissen emotionalen Souveränität. Ja, bringt dich aber potenziell schon an den Rande deiner eigenen Leistungsfähigkeit. Wie kann in so einem typischen Alltagsmoment dieses Berufen auf Werte, auf Ikigai-Quellen helfen, um gelassener und souveräner durch diese Situation zu kommen?
Ja, yes, sehr gut. Lass uns ganz konkret machen. Ich mache es aber auch biografisch, also ist natürlich auch meine Sicht jetzt darauf. Zum einen, viele übersetzen Ikigai und da ist die Übersetzung sehr nahe als den Grund, morgens aufzustehen. Und wenn die Kinder bei mir sind, muss ich auf jeden Fall sehr früh aufstehen, um alles in meiner Zeit, in meinem Tempo morgens hinzubekommen. Ja. Und ich bin schon früh aufstehe, aber es ist nochmal extra früh. Und die Frage, warum ich jetzt hier aus dem Bett mich quäle oder wozu vielmal besser, hat für mich immer eine Werteorientierung. Ja, warum könnte man jetzt viele Fragen und Verpflichtungen sehen? Wozu mache ich das? Weil, nein, eigentlich ist es für mich ein Vorrecht. Ich kann mich um Kinder, das ist nicht jedem geschenkt. Ich darf mich um sie kümmern. Also es bringt mich in eine andere Haltung schon mal rein. Zum Glück ist es bei mir so, dass die Kinder morgens viel zu müde sind, wenn sie zur Schule müssen, dass die einen riesen Aufstand machen. Die sind einfach viel zu K.O. Aber mich schützt der Raum, wenn ich morgens schon ein bisschen Zeit für mich hatte. An freien Tagen ist immer mein Deluxe-Tag. Meine Kinder schlafen sehr, sehr lange und ich habe stundenlang morgens Zeit für mich allein. Also wunderbar. Ja. Aber an Schultagen zum Beispiel kann es mal stressig werden, sicherlich. Oder es ändert sich plötzlich was. Ja, es regnet und hey, wir müssen doch was jetzt mit dem Auto erledigen oder sowas. Und es ist plötzlich eine Veränderung da, die mich stresst, weil ich habe einen Call um 8 oder so. Ne, kann schon passieren. Und für mich ist tatsächlich dann, würde ich sagen, Kai, so ein Innehalten und eine Rückbesinnung. Und ich bin ein ziemlich schmuckloses Wesen, aber ich kenne zum Beispiel Menschen, die haben so einen Wert für sich als Kette oder als Gegenstand bei sich dabei, an den sie sich immer erinnern können in so einer kurzen Minute. Was ist so ein zentraler Wert, in dem ich leben möchte? Und ich bin total schmucklos, ihr seht es ja, bei mir ist gar nichts dran, nicht mal eine Kette. Aber für mich war ein Learning dabei. Ich hatte mal von einem bekannten Kollegen, der hatte seine Kette, die ihm sehr viel bedeutete, vergessen bei einem Training, das wir gemacht haben. Und der Gegenstand, der für ihn einen Wert repräsentiert, ist aus Südamerika. Also habe ich die Kette für ihn eingepackt, in meine Rucksacktasche, die ich immer auf Seminare und so mitnehme, eingesteckt. Und dann haben wir uns ein halbes Jahr nicht gesehen. Ich habe immer diese Kette durch die Gegend getragen. Boah, habe ich auf die aufgepasst. Mehr als auf meinen Laptop. Weil sie war mir so wertvoll, weil sie ihm sehr wertvoll ist. Aber es hat mich nochmal gelehrt, es ist, glaube ich, eine coole Idee, manchmal so einen Gegenstand zu haben, der mich nochmal besinnt, was ist eigentlich der Grund dafür? Warum mache ich das alles oder wozu mache ich das alles? Ich habe dazu wieder keinen Schmuck, das wäre jetzt ein praktischer Hack. Aber ich glaube schon, dass ich mit der Frage mehr und mehr gelernt habe, ist vielleicht auch mein neuer Autopilot geworden sozusagen, gelernt habe, dass ich mit dem Gewahrsein, oder du hast das Gewahrsein angesprochen, mit dieser Idee morgens aufstehe und weiß, warum ich das mache. Auch wenn meine Augen ein bisschen rot und die brennen auch und wo ist eigentlich der Kaffee und so weiter. Ja, und es funktioniert für mich und ich hoffe, das funktioniert auch für andere, wenn man eher diese werteorientiertes Leben lebt sozusagen.
Total gut, danke fürs Teilen, Motoki. Du hattest ja eingangs gesagt, diese vier Kreise oder diese vier Dimensionen, die aus Spanien kommen und eigentlich nichts mit dem Ikigai zu tun haben. Also das ist ein Diagramm, sagst du, das nutzt ihr nicht, wenn ich dich richtig verstanden habe.
Genau, also wir nutzen es schon, indem wir darüber sprechen und erzählen, wo es herkommt. Und wir sagen auch, wozu es möglicherweise nützlich ist. Also wir beschreiben schon, wann kannst du es einsetzen. Wir sagen aber auch, wo sind die Gefahren von diesem Diagramm.
Okay. Was nutzt ihr dann, um den Menschen jetzt konkret zu helfen, ihr Ikigai zu finden? Also was sind das für Methoden, die ihr dann anwendet? Also es ist nicht das eine, was in der Mitte steht. Weil das fand ich immer das Praktische eben an diesem Vier-Kreise-Modell, ja, dass es irgendwie mechanisch sozusagen einem da leitet oder leiten kann. Was nutzt ihr für Methoden dann?
Also was uns nachgesagt wird oder was immer wieder gewertschätzt wird, ist erstmal die Art und Weise, wie wir es zu versuchen zu vermitteln und auch zu leben und einfach die Fragen, glaube ich, die wir stellen. Also diese einfache Frage, geh doch mal deine letzte Woche durch oder diesen Tag durch, mit diesen kleinen Dingen oder Dingen, die dich überrascht auch haben. Wir haben auch einen Ikigai-Test online, den man kostenfrei machen kann. Der fragt auch nach so Kindheitsmomenten, ne, nach ein bisschen verrückten Dingen auch. Also erstmal Dinge ins Bewusstsein holen. Und dazu dienen, wir denken, Fragen sind die beste Methode dazu. Dann gibt es Übungen zum Beispiel, wie die eine, die ich beschrieben habe, wie ich mit Stress in meinem Leben umgehen kann. Und dann gibt es natürlich auch tiefergehende Fragen, sowohl an deinem eigenen Beispiel, aber auch narrativ an der Geschichte von Miyuko Kamiya, die Ikigai beschrieben hat, die sehr viel das aus Herausforderungen entwickelt hat. Sie hat also nicht gesagt, lass uns mal auf die Sonnenseite des Lebens gehen und gucken, wie es uns geht, wenn wir ein Sechser im Lotto gewinnen. Sondern sie hat sich die Frage gestellt, wenn ich vielleicht sogar mal den Sinn des Lebens gedacht habe, ich habe ihn und er ist mir abhanden verloren gegangen. Bei ihr war das die große Liebe ihres Lebens, die verstarb. Wie kann ich dann Sinn wiederfinden? Also eher aus einer Herausforderung heraus, aus einem tiefen Rückschlag im Leben. Wie kann ich diesem Leben Antworten geben? Und dabei hat sie zum Beispiel ein Zitat benutzt, wo sie ganz interessant ihren Werdegang sozusagen mit Ikigai, mit dieser Fragestellung beschreibt. Und sie war sich sehr, sehr selbstbewusst, liest man. Das war sehr ungewöhnlich für eine Frau in Japan, sehr emanzipiert, sehr selbstbewusst. Und sie sagt quasi sinngemäß in diesem Zitat, dass nur sie diese Erfahrung gemacht hat, die sie im Leben gemacht hat. Und nur sie gedacht und gefühlt hat, was sie im Leben gefühlt hat, an Herausforderungen, Leid und schrecklichen Dingen. Aber auch an schönen Dingen. Und dass deswegen nur sie mit ihrer eigenen Stimme über dieses Ikigai damals schreiben kann. Und deswegen erkennt sie darin so eine gewisse Berufung, eine Bedeutung. Und welche Frage wir daraus gemacht haben, ist, was ist so dein einzigartiger, unfairer Vorteil, der vielleicht früher sogar mal nicht so toll war, der war nicht schön. Ihr habt das Halbjapanische angesprochen. Es ist eine Freude, mit euch über diese Kultur zu sprechen. Als ich in die Schule gegangen bin, habe ich so manche Geschichten oder Hänseleien gehört. Die waren nicht so nett als Halbjapaner. Über meinen Namen wurde gewitzelt oder über meine Herkunft oder ich wurde mit einer gelben Hauptfarbe verglichen. Und es gab auch noch andere Dinge. Und früher waren das Dinge vielleicht, die eher Malus waren, ja. Hätte auch einfach klar Deutsch sein können, wenn es überhaupt das gibt, ja, oder klar Japanisch oder was auch immer. Aber das auch vielleicht im anderen Licht heute zu sehen und dass das sogar ein unfairer Vorteil ist. Warum ist ein Vorteil? Ich kann über Ikigai schreiben. Wenn Klaus über Ikigai schreibt, mein deutscher Vorname sozusagen, ist das vielleicht ein bisschen komisch, aber wenn Motoki über Ikigai schreibt, ist das zumindest mal halb authentisch. Ja. Ich habe mir diesen Vorteil nicht verdient. Er war auch nicht immer nur easy in meinem Leben. Aber heute kann ich den so, du hast vorhin das gesagt, so framen oder so rahmen. Ne? Und so gibt es viele Dinge in meinem Leben, die ich aufziehen könnte, die erstmal nicht so cool waren, wo ich heute sagen würde, aber nee, das hat mich zu dem Menschen gemacht, der ich heute bin. Und deswegen kann ich über diese Dinge reden. Genau, und das sind natürlich tiefergehende Fragen, die eher so, du hast vorhin das auch das Coaching, die Psychologie angesprochen, die eher so mir helfen, mich meiner selbst bewusst zu werden. Und sogar selbstbewusster zu sein. Und da stellen wir viele Fragen. Im Buch sind auch wahnsinnig viele Fragen deswegen und Übungen, die man einfach machen kann. Wir haben es versucht, ganz praktisch zu machen. Deswegen habe ich dieses Buch geschrieben. Das war meine Aufgabe sozusagen. Ich wollte es nicht als Grundlagenwerk schreiben, sondern ich wollte es wirklich als Buch schreiben, das man praktisch machen kann.
Mindful Moment. Dein Leben hat dir viele unerwartete Ressourcen verschafft, auch wenn sie in dem Moment vielleicht gar nicht so wirklich danach aussahen. Motoki beschrieb gerade, was er als eine seiner unerwarteten Ressourcen betrachtet. Halbjapaner zu sein. In der Schule verspottet, heute eine wertvolle, einzigartige Verbindung zum Herkunftsort des Ikigai und vieler anderer toller Ideen. Nimm dir doch gerne einmal einen kurzen Moment Zeit dafür, dich deiner eigenen Vita zu öffnen. Welche Erfahrung aus deiner Vita ist wohl für dich eine unerwartete Ressource? Was hast du aus turbulenten oder vielleicht schweren Zeiten gelernt, das dir heute auf eine gewisse Art und Weise hilft? Und welche Erfahrungen haben dich wirklich tief geprägt und dich zu der Person gemacht, die du heute bist?
Wenn wir uns mit deinem Buch beschäftigen und so ein bisschen in diese Themen reinschauen, wie finden Menschen denn näher zu ihrem Ikigai, wie können wir das integrieren, dann kommt auch euer Ikigai-Kompass ins Spiel. Mit einigen Dimensionen, die wir jetzt schon in Teilen gecovert haben. Mhm. Thema Aufmerksamkeit, also Mindfulness, das Thema Werte, darüber haben wir schon gesprochen. Es gibt noch weitere Dimensionen, die ihr als wichtig erachtet. Vielleicht kannst du uns da mal so ein bisschen einführen und vielleicht auch das Ganze in einer Art und Weise vorstellen, dass die Menschen, die uns zuhören, so ein bisschen für sich gegenchecken können, wo sie da gerade so stehen. Mhm.
Super gerne. Ich würde nur ein paar Dinge auswählen, weil ich glaube, sonst ist es zu viel.
Absolut, sehr gerne.
Und manchmal in Seminaren, wir sind gar nicht so große Gruppen, lassen wir auch auswählen, was ist denn für euch wirklich total interessant. Ich sage einfach nur mal, was in diesem Kompass drinsteht. Das ist zum Beispiel Respekt, Vertrauen, Harmonie und Werte auch. Gelassenheit hilft immer. Aufmerksamkeit hatten wir schon auch ein Stück weit. Und Zeit und die Einzigartigkeit. Und ich würde sagen, die Einzigartigkeit habe ich vielleicht ein bisschen erwähnt mit diesen unfairen Vorteil gerade, weil natürlich das auch so Lebenslinien sind. Ja, die sind sehr, sehr individuell. Wenn ihr Lust habt, kann ich noch was zu Harmonie und Respekt zum Beispiel sagen, weil das ist, glaube ich, für jeden schnell zugänglich. Respekt ist tatsächlich was ganz Besonderes und ich liebe Kulturen, die so respektvoll umgehen. Zeitlang habe ich in Portugal gelebt und dort habe ich sehr viel über Respekt zum Beispiel in Familien und Älteren gegenüber erfahren. In Japan zum Beispiel kennt man Respekt vor allem durch den Ausdruck der Verbeugung. Also wir begrüßen uns nicht mit dem Handschlag, sondern wir verbeugen uns. Das ist total spannend, denn erstens gibt es verschiedene Formen von Verbeugung, also verschiedene Tiefen. Je tiefer die Verbeugung, desto größer die Respekterweisung. Und das Interessante ist, wir hatten den Punkt der Aufmerksamkeit und des Zuhörens, in einem Moment der Begrüßung mit einer sehr tiefen Verbeugung verliere ich sogar kurz den Blickkontakt. Und es entsteht eine Pause. Es entsteht eigentlich ein Moment der Stille. Man könnte sogar fragen, fast so ein kurzer Achtsamkeitsmoment. Und echten Respekt kann ich nur erweisen, wenn ich mir vielleicht auch dem Wert meines Gegenübers einigermaßen bewusst bin. Und das meine ich gar nicht hierarchisch, dass jemand Präsident ist und ich bin kleiner, zum Beispiel Mitarbeiter. Sondern nein, da steht vor mir ein einzigartiges menschliches Wesen. Ja? Wir können uns auch vor der Natur verbeugen. Wir können auch einen Moment des Innehaltens haben, bevor wir essen, uns vor diesem Essen verbeugen. Und ich würde sagen, das ist eigentlich für mich der schönste Ausdruck von Respekt. Das ist auch wieder Moment nehmen. Mir gelingt das nicht immer, weil zum Essen, da versuche ich immer wieder, mir diese Sätze vor Augen zu halten. Wo ist das eigentlich hergekommen? Wer hat das gepflanzt, dieses Essen, was ich vor mir habe? Ne? Selbst wenn das am Hauptbahnhof ist, ja, und ich dort eine Schüssel mitnehme mit ein bisschen Salat, ja. Irgendwo muss der hergewachsen sein. Und so einen Moment zu nehmen. Und schlussendlich würden wir auch sagen, Respekt vor uns selbst. Also wenn wir in die Selbstgewahrsein ansprechen, wenn wir Selbstfreundlichkeit vielleicht anschauen, wie reden wir zum Beispiel mit uns selbst auch? Ein Freund von mir sagt immer, ja, ich habe schon ein paar Stimmen in mir. Wenn ich so mit meinen besten Freunden spreche, hätte ich keine Freunde mehr. Also wir sind manchmal sehr hart mit uns im Gericht. Und sehr kritisch. Deswegen hatten wir diese Idee, dein Ikigai zu pflegen, diese wertvollen Momente auch. Das ist eigentlich eine Vorbeugung vor dir selbst. Weil du diesen Respekt vor deinem eigenen Leben aufbaust und damit mehr wertschätzen kannst. Oftmals tun wir uns an letzte Stelle setzen. Wir helfen erstmal 100 anderen, bevor wir uns helfen. Eine Freundin von mir sagt auch immer, put the oxygen mask first, ne, on you. Also setz zuerst die Sauerstoffmaske auf dich auf. Ihr merkt, ich kann da toll drüber reden. Ich will nicht sagen, dass ich das jeden Tag genauso praktiziere, aber deswegen ist Respekt so wichtig und eine Sache, die wir nicht hierarchisch meinen, sondern eher eine Wertschätzung.
Respekt vor sich selbst, was du angesprochen hattest. Wir hatten vor kurzem die Dr. Christine Neff hier im Podcast, die ja über Self-Compassion viel geforscht hat und auch gesprochen hat. Ist das vergleichbar mit diesem Self-Compassion, dieser Respekt vor mir selbst?
Absolut, absolut. Was ich so schön finde an der Verbeugung ist, es ist ja auch ein ritualisiertes Ding, ne, was wir eigentlich, vielleicht kennen das Menschen, die noch in die Kirche gegangen sind, so beobachte ich es manchmal, ne, oder in anderen Traditionen, dass wir noch so Rituale haben. Und ich würde sagen, ich habe das total gefeiert, dass Christine Neff bei euch im Podcast war. Es wäre ein Ritual, ein ergänzendes Ritual für Selbstfreundlichkeit. Und wenn wir überlegen, wie gehen wir mit einem Menschen um, der uns wirklich viel bedeutet, wie würden wir mit dem sprechen? Wie würden wir den begrüßen? Wie würden wir den empfangen? Wie gastfreundlich wären wir wahrscheinlich? Und wie gehen wir mit uns selbst um? Und Gastfreundschaft ist eben auch ein ganz, ganz großer Wert in Japan. Und wenn wir uns anschauen, wie, egal ob das eine Teezeremonie ist oder all diese Dinge, mit wie viel Aufmerksamkeit, Detail, Achtsamkeit und am Ende Respekt sozusagen das Ganze begangen wird, ne, vor der Teezeremonie selbst, aber vor den Menschen auch, dann entsteht daraus im Selbstbezug ganz viel Selbstfreundlichkeit, Selbstwertschätzung, total. Und Ikigai hat, glaube ich, die Freiheit einzuladen, finde deine Methoden, finde das, was für dich funktioniert. Wie kannst du das für dich einüben? Was kann so eine Verbeugung vor dir selbst sein?
Du wolltest über die Dimension des Respekts noch eine weitere erläutern und dann habe ich tatsächlich noch eine Frage zu der Dimension rund um das Thema Gelassenheit.
Genau, ich dachte, vielleicht nehmen wir noch Harmonie, weil das manchmal so, ja, was ist das? Wir haben vielleicht ein Verständnis von dem Wort. Und ich glaube, es lohnt sich, vielleicht nochmal dort zu verstehen, erstmal, wenn man die Kunst anschaut, wenn man so Blumenkunst, zum Beispiel Ikebana im Japanischen anschaut, das Harmonieverständnis der japanischen Kultur ist sehr reduziert, sehr wenig, weniger ist mehr. Und zugleich ist Harmonie in der ersten Verfassung von Japan irgendwann im Jahre 500 sozusagen die Verfassung geschrieben worden. Eine sehr bewegende Geschichte für mich ist, dass der letzte Premierminister, der leider durch ein Attentat verstorben ist, der hat die aktuelle Phase sozusagen, der Japan lebt, und das ist so episodenhaft, noch ausgerufen. Und die heißt aktuell Reiwa, das ist die schöne Harmonie. Und er hat das ausgerufen mit, dass jeder Mensch, egal ob Japanerin oder Japaner, in Japan leben soll und aufblühen soll wie die Blumen im Frühling. Also für die Japanerinnen ist Harmonie auch ein, im Englischen, Flourishing. Wir können aufblühen, wir können uns entfalten. Und auch deswegen der Ikigai-Bezug, Ikigai zu pflegen, sollte eigentlich im besten Sinne zu deiner Entfaltung beitragen, dass etwas aufblühen darf.
Wenn wir als Europäer, oder ich zumindest aus meiner Warte, auf die Begrifflichkeit Harmonie schaue, dann scheint sich das ganz oft daraus abzuleiten, dass die Vibes, die Schwingung, das Miteinander mit anderen Menschen quasi meinen Erwartungshaltungen entspricht. Was ist Harmonie im Ikigai-Sinn mehr?
Im Japanischen würden wir, glaube ich, sagen, es ist nicht die Abwesenheit von was Schlechtem, sondern es ist die Anwesenheit von was Gutem, was Friedlichem. Also es wäre sehr nah an friedlichen Erleben. Mein Leben ist nicht einfach, mein Leben ist nicht gut, nicht alles ist toll. Und doch ist Ikigai, ein Ikigai-Moment, dieser kurze Moment, das Leben ist doch lebenswert. Und das kann mich für so einen Moment auch mal, man könnte sagen, zufrieden oder auch sowas schenken wie Frieden. Also etwas sehr, ich kann eigentlich sein. Und dieses westliche Diagramm, du hast da nochmal reingeholt, Oliver, ist eher, was kann ich tun? So eine große Unterscheidung, die wir machen bei Ikigai.
Ich finde das so schön, es erinnert mich an diese Aussage von Eckhart Tolle, der sagt, ganz oft ist jetzt im Moment alles gut. Also in den Momenten, in denen wir uns sorgen oder vielleicht reuevoll in die Vergangenheit schauen, ist aber eigentlich in dem jetzigen Moment gerade eigentlich alles gut. Und das erinnert mich an das, was du gerade beschreibst, ja, weil ich glaube, ganz oft passiert es auch, dass wir uns selbst das Fundament für Harmonie entziehen, einfach vor dem Hintergrund, dass wir zu stark unseren Gedanken nachhängen.
Ja. Und deswegen ist dieses westliche Diagramm tatsächlich auch ein echtes westliches Diagramm. Es fragt nach dem Was und was kann ich tun, noch tun? Und geht eher der Idee hinter, je mehr ich mache, desto besser wird das mit dem Purpose. Und Ikigai ist eigentlich eher die Frage des Seins. Wie möchte ich mein Leben leben? Und vielleicht sogar, Kai, mit dir und Eckhart Tolle die Einladung, vielleicht ist ja schon alles gut. Also was wäre, wenn doch eigentlich alles ganz gut ist, gerade jetzt in diesem Moment?
Mir hat es sehr gut gefallen. Ich habe so ein bisschen auf deiner Webseite recherchiert zu dem Thema und du zitierst auch in dem Kontext von Gelassenheit Viktor Frankl und beschreibst das Zitat: Je mehr der Mensch nach Glück jagt, umso mehr verjagt er es auch schon.
Genau, also das ist für mich auch ein sehr emotionales Kapitel. Ich glaube, für mich eine der Lehren war, selber mit mal einem größeren Moment, wo das Leben mal sich so unterbrochen wurde von meiner Seite aus, zu merken, weißt du, die Karriere kommt dich nicht im Krankenhaus besuchen. Und die Karriere, die nimmt, die will von dir. Wir sind hier im CEO deines Lebens sozusagen. Die Karriere, die will, wenn du nicht mehr leistest, ist sie nicht gnädig. Sagt nicht, es passt schon. Und ich glaube, die Frage ist, wer sind wir, wenn wir nichts mehr leisten sozusagen? Und Viktor Frankl hat das, glaube ich, gesehen. Er hat sich natürlich auch mit einigen anderen aus seiner Wissenschaft sozusagen durchaus auch einige Fights geliefert, ja. Aber ihm war klar, das ist eigentlich so wie so ein Bumerang. Er hat wohl in Australien mal eine Vorlesung gemacht und haben die Studentinnen und Studenten einen Bumerang geschenkt. Und sein Learning war, der kommt nur zurück zu mir, wenn er nichts getroffen hat. Und darauf ist wohl dieses auch Zitat entstanden. Also wir versuchen Purpose zu finden und werfen immer wieder und kriegen den Bumerang immer wieder in die Hand, das Diagramm. Was wäre, wenn wir gar nichts tun? Und das hat ihn ja dazu geführt, wirklich zu sagen, Werte, eine Werteorientierung zu finden. Wir streben nach Sinn. Wir erleben sich, wenn ich Werte erfüllen. Und dann würde ich sagen, Werte kann ja was ganz Unmonetäres sein. Ja. Etwas, was niemand anders sieht, wieder zurückkommt zu Ikigai. Nur du für wertvoll erachtest. Und das finde ich so schön.
Kannst du uns so 2, 3 Fragen an die Hand geben, die man sich stellen darf, um seinen eigenen Werten näher zu kommen?
Also ohne daraus jetzt ein ganzes Seminar zu machen, weil Viktor Frankl hat 3 Wertekategorien gehabt zum Beispiel. Vielleicht können wir es ein bisschen nutzen. Das eine sind Erlebniswerte. Also das ist so wie bei Ikigai, ich auf dem Baum. Guck mal in die letzten Tage und guck auch nach Kuriosem und nach Momenten, die dich überrascht haben. Wo hat dich das Leben überrascht? Und es gibt ja auch dieses Gefühl von Ergriffenheit oder Momente, wo wir in die Nachrichten schauen, das ist echt nicht cool gerade. Und du bist so ergriffen emotional. Es kann auch sowas sein, weil da spürst du auch Werte. Und absolut, Kai, was du angesprochen hast, es darf absolut auch sein, wenn jemand bei dir mal einen roten Knopf gedrückt hat. Weil in der Regel regst du dich so richtig auf oder dich triggert etwas, wie wir heute sagen, wenn da ein Wert verletzt wurde. Also auf der guten Seite, wenn sie sich verwirklicht haben, ich auf dem Baum, freiheitliche Werte bei mir zum Beispiel. Werte, wo du auch unglücklich bist über, wie die Dinge laufen. Und Werte, wo dich jemand richtig herausgefordert hat. Nimm das doch mal, wo du eine E-Mail gekriegt hast vor 3 Tagen, hast dich so richtig aufgeregt drüber und schau mal, welcher Wert da bei dir eigentlich verletzt wurde. Oder in Frage gestellt wurde auch. Und dann kommst du auf ganz, ganz schöne, wichtige Dinge. Und dann, er würde sagen, geh ins Schöpferische. Was schaffst du gerne? Und das darf eine Excel-Tapete sein. Das kann natürlich eine Keramik sein. Das kann ein Lied sein, das du erfindest unter deiner Dusche, und das wird nicht bei Voice of Germany vielleicht landen, vielleicht doch, aber da schaffst du was, ja, wo du dich schöpferisch erlebst. Und dann schlussendlich diese Einstellungswerte. Viktor Frankl hat uns ja mitgegeben, dass wir immer diesen Raum haben, um uns letztinstanzlich zu entscheiden, wie wir zu den Dingen in der Welt stehen, auch wenn die ganz schlimm sind. Und diese Einstellungswerte sozusagen, also wenn du merkst, so wie die Welt läuft, da bin ich nicht mit einverstanden, dann ist das auch in der Regel ein Wert, der bei dir aktiviert wird. Wenn du was auf der Straße siehst, wie jemand behandelt wird oder wie jemand angesprochen wird oder sowas, dann sind bei dir Einstellungswerte. Und dann kannst du auch sagen, oh, das ist vielleicht was mit Gerechtigkeit. Und die Einladung ist immer, da ganz konkret zu werden. Schreib lange Sätze auf, was Gerechtigkeit genau für dich bedeutet, weil ich bin mir sicher, das ist ein Wert, den wir hier wahrscheinlich im Raum sogar teilen, aber er sieht ganz unterschiedlich aus in den Facetten. Und da ist Ikigai und das, was ich jetzt gerade gezeigt habe, so eine Art Lupe für den Alltag. Also Ikigai ist wirklich diese Einladung, mit einer Lupe durch den Alltag zu gehen, und dann wirst du Momente finden. Und dahinter stehen in der Regel Werte, würde ich behaupten.
Ist noch so, unser Podcast heißt ja, werde CEO deines Lebens. Gibt's etwas, Otoki, wo du sagst, das würdest du unseren Hörerinnen und Hörern empfehlen, so eine Praxis, die dir geholfen hat, auf diesem Weg zum CEO deines Lebens zu werden, die du gerne weitergeben möchtest?
Also ich würde erstmal sagen, ich bin noch voll im Werden. Ich bin jetzt 51. Und kennt ihr das Gefühl, so diese Frage, wann wirst du denn endlich mal erwachsen? Also dieses eigene Gespräch sozusagen, dass man denkt, man macht immer noch so verrückte Dinge. Und zugleich will ich mir das ein bisschen bewahren auch und bekomme auch Ermutigung von außen. Nee, werd mal nicht so schnell erwachsen sozusagen, ne, mit 51. Auch wer das CEO des Lebens, würde ich sagen, boah, da bin ich noch voll im Werden. Und das empfinde ich, das ist natürlich vielleicht auch meine Geschichte. Die andere Seite von Ikigai sozusagen, die dazu passt, ist, das wäre ein zweiter Podcast, ist Kintsugi. Das ist diese Technik, wie wir Zerbrochenes reparieren in Japan, eine meisterliche Technik. Und die Narben werden zum Schluss mit Gold veredelt. Und für mich fühlt sich das Leben eher so an. Und der Kintsugi-Meister hat halt wirklich eine Meisterlichkeit, eine Geduld, eine Hingabe, eine Präzision. Wir haben darüber einen Film in Japan drehen dürfen. Und da bin ich noch voll im Werden. Und die gute Nachricht ist aber, ich vergleiche das auch am Anfang meines Buches, wir sind alle in diesem Dojo, das ist so unser Trainingsgebiet sozusagen. Ich war ganz früh, mein Opa in Japan hat gesagt zu meiner Mutter, tu mir eingefallen, bitte tu ihn früh in so ein Judo-Karate-Studio. Und ich hatte das Vorrecht, in so einem richtigen Dojo zu sein. Und das war nicht eine Turnhalle, die wir herrichten mussten, das war wirklich eingerichtet nur für Judo-Karate-Do. Und Dojo meint eben immersiver Lernraum, in dem aber alle auch Lernende sind. Also du, Olli und Kai, Mutoki hier, ja. Und wir alle dürfen lernen. Und ich glaube, so erlebe ich das Leben. Und deswegen ist für mich immer auch das, so wie jetzt, in Resonanz mit anderen. Und das ist so mein Lernraum. Dann habe ich das Gefühl, ich kriege ein bisschen Antworten, die darauf hinweisen, wie man so CEO in seinem Leben werden kann. Und ehrlich gesagt, wer so richtig CEO von diesem Leben ist, das wäre noch eine spirituelle Frage, das wäre nochmal ein anderes Gespräch, ja. Aber in meinem eigenen Leben würde ich sagen, boah, ich bin noch voll im Werden.
Sehr schön, vielen Dank für die, ich finde, sehr passenden Worte zum Abschluss. Und ich habe gerade eben so einen Impuls, du hattest die Steilvorlage gelegt mit Kintsugi. Ich würde gerne das Gespräch fortsetzen in einem weiteren Podcast über dieses Schwerpunktthema. Ich glaube, das lohnt sich. Aber erstmal herzlichen Dank, lieber Mutoki, für deine Zeit und deine wunderbaren Worte heute.
Und danke euch. Das ging so schnell vorbei, habe ich das Gefühl. Und es war so schön. Vielen, vielen Dank.
Ich bin noch ganz ergriffen von der Aufnahme gerade eben und gespannt, was deine Highlights sind, lieber Kai. Für mich ist es zum einen das, was er gesagt hat, zu appreciated zuhören. Ein schönes Denglisch. Also, ich bin heute hier, um zu hören und zu lernen. Den Eindruck hatte ich während unseres gesamten Gesprächs. Das war quasi die Demonstration, wie es sich anfühlen kann, wenn eben dieses Zuhören, um zu hören und zu lernen präsent ist. Hat mich sehr beeindruckt, auch in der Erfahrung dessen. Der andere Punkt war das, als er eben über Respekt gesprochen hat, als eine dieser Dimensionen in dem Ikigai-Kompass mit dem Verbeugen in Japan, selbst vor der Natur, nicht wegen Hierarchien, sondern wegen der Einzigartigkeit der Menschen oder eben des Gegenüber und selbst wenn es eine Pflanze ist. Das ist ein sehr schöner Wert und sehr schönes Bild und sehr schöne Emotionen, die das bei mir ausgelöst hat. Und der dritte Punkt, die Art und Weise, wie wir mit Stress umgehen. Dass Stress nicht per se schlecht ist, sondern dass wir die Möglichkeit haben, wenn wir eben unsere positiven Ikigai-Momente damit verbinden, diese Folgen von Stress zu verändern und deutlich zu mitigieren und dass das auch über Leben und Tod entscheiden kann. Sehr kraftvoll. Kai, bei dir.
Ja, Oliver, ich kann das nur so zurückgeben. Also ich fühle auch noch wirklich so ein sehr angenehmes, warmes, sehr positives Gefühl, wie das Gespräch nachhallt. Was mir sehr gut gefallen hat, ist offensichtlich dieses sehr dedizierte Gewahrsein auf augenscheinliche Kleinigkeiten, die aber im Kern doch so einen ganz großen Impact haben. Diese drei Charakteristika von Ikigai-Momenten, die an Gefühle gekoppelt sind und über die vielleicht nur ich Bescheid weiß und ja, die vom Erlebnis auf dem Baum bis zu den Vögeln am Himmel irgendwie reichen können und die wir leider so oft, wir von mir sprechen, vielleicht auch ich leider viel zu häufig übersehe und die aber eigentlich so ein hohes
Maß an Lebensqualität in sich bergen, wenn wir uns denn dann mal gestatten, auch mal hinzuschauen. Dann natürlich, was ich immer sehr, sehr spannend finde, ist auch so ein bisschen das theoretische Konstrukt hinter der Philosophie, also dass er darüber sprach. Es gibt eine Form des Gefühls, die mit Ikigai-Momenten einhergibt, und es gibt eine gewisse Art von Quelle, und dass diese Quelle eben ganz oft mit unseren eigenen Werten verzahnt ist. Und du hast ja schon angesprochen, dass wir Stress mitigieren können, wenn wir anfangen, unsere Werte quasi mit ins Spiel zu bringen. Und ich finde das sehr, sehr spannend, weil man einfach merkt, jetzt auch im Rahmen des Podcasts, dass wie häufig das Thema Werte einfach zum Thema wird und welche zentrale Bedeutung es eigentlich haben darf in unserem Leben. Und vielleicht damit auch immer die Einladung für einen selbst nochmal zu reflektieren. Wie bin ich da eigentlich aufgestellt? Wie viel Transparenz habe ich über meine eigenen Werte? Und insofern ich die habe, wie explizit schaue ich denn auch drauf, dass ich die A mir selbst gegenüber einhalte, aber eben auch darauf achte, dass die quasi auch vielleicht von anderen Menschen eingehalten werden. Das sind die Sachen, die ich für mich mitnehme, und darüber hinaus wirklich ein tiefes Gefühl der Dankbarkeit für das Gespräch, für die Zeit mit dir, und ich freue mich sehr auf unser nächstes Zusammenkommen. Vielen Dank.
Danke, und danke auch an die lieben Zuhörerinnen fürs Einschalten dieser Sendung. Und wenn euch die Sendung gefallen hat, folgt uns gerne, empfehlt uns gerne weiter. In 2 Wochen geht's weiter mit der nächsten Folge. Bis dahin alles Gute und passt auf euch auf.
Werde CEO deines Lebens. Der Tea Talk mit Oliver Hermann und Kai Schrader.